Herzlich willkommen bei den Chronisten des Irrsinns, Folge 9. Stimmt's?
Ja, ist Folge 9,
Ist
deshalb
richtig.
heißt dieser Stream hier auch 5-9 oder
Jetzt
so,
sehe
keine
ich's
Ahnung.
auch gerade, das stimmt, ja. Wie heißt du eigentlich?
Mein Name ist Sascha Ernst Blöcker, heute sogar mit zweitem Vorname.
Ah.
Ich bin immer wenig eifriger Student, Hawaii-Hemdträger und mittlerweile Radiomoderator, worauf ich sehr stolz bin. Und wie heißt du nochmal?
Mein Name ist Julian Marius Plutz und ich bin Journalist. Und was hast du gerade gesagt? Du säufst dich ins Koma am Radio, oder wie? Ach
Co-Moderator
so.
im Radio, aber das andere ist noch nie passiert, aber ich werde es mal versuchen. Du warst ja bei den Kirchentagen, bist du denn jetzt geläuterter Christ?
Nein, also, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich muss dazu sagen, das war ein reiner Zufall, weil ich hatte davon überhaupt gar keine Ahnung, dass das in Nürnberg ist. Und als ich dann wiederum mit Fahrenheit, Grüße gehen raus, telefonierte und dann durch die Innenstadt waberte, sah ich dann dieses Riesenplakat, warum habe ich nicht eher gesehen, die Kirchentag ist in Nürnberg. Und dachte ich mir, boah, da musst du hin, weil ne, ich dachte dass sofort, du auch an Vulvas, ne? Also ich dachte sofort an Vulva. Vulvakneten war doch, glaube ich, vor 2 Jahren, das ist der heiße Scheiß, was sie da genau gemacht haben, irgendwas in der Art. Und ja, dann habe ich mich akkreditiert. Das ging auch wirklich sehr, sehr einfach. Die haben eine unglaublich hochwertige App, muss man echt sagen. Die haben echt Kohle. Völlig überraschend, die Kirche hat Kohle. Wussten ja gar nicht. Aber die komplette, echt super professionell. Und ja, dann war ich da. So ist das.
Du bist mit so einem kleinen Trick 17 reingekommen, nicht wahr? Also eigentlich, was sagtest du, 37, 32 Euro für einen Tag Veranstaltung?
Also tatsächlich, ich glaube, es waren 39 Euro pro Tag und das 5-Tage-Ticket 115 Euro. Na gut, der Trick ist, dass ich halt Journalist bin und mich akkreditieren kann. Hab dann halt den netten Klaus Kelle gefragt, The Germans, ob er mir jemanden einen Brief schreibt. Ja, hat er das gemacht. Und erscheint übrigens auch morgen ein Artikel auf The Germans, ne? So viel Zeit muss sein. Ja, und dann war ich dann drin und dachte mir, jetzt musst du erst mal gucken. Ja, also es sind 2000 Veranstaltungen insgesamt auf 5 Tage. Und ja, dann gib mal in die App rein. Mache ich jetzt auch gerade. Sieht man natürlich auch nicht, aber ich sag's trotzdem. Ja, dann kannst du halt gucken. Und dann habe ich mal gedacht, ich gebe doch einfach mal Regenbogen ein. Rate mal, wie viele Veranstaltungen rauskamen.
40.
Du hast das wahrscheinlich schon gelesen oder hast du es nicht geraten? Was
Ich
geraten?
habe es ehrlich geraten. Ich habe es ehrlich geraten. Bei 2000 Veranstaltungen schien mir 40 im LGBTQ-Monat
Sehr
realistisch. Sind es
gut.
exakt 40?
Es sind, glaube ich, 42 oder 46, aber ja, es sind auf jeden Fall roundabout 40. Und von Workshops wie queere Umgang mit queeren KonfirmandInnen bis hin zu der spannende Gottesdienst, das ist auch was für dich, glaube ich, gewesen. Lesben heute, morgen und gestern, ne, umgedreht, gestern, morgen und heute. Und ja, das als Gottesdienst. Ja. Ich habe leider keinen Workshop besucht, weil die innerhalb von 60 Sekunden, also ich war zweimal da, eine Stunde vorher und dann gab es schon keine Tickets mehr. Also die war zwar jetzt, ich war ja schon akkreditiert und so weiter, aber es gab nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmerplätzen und da hatte ich keine Chance. Wo ich aber war, waren viele Podiumsdiskussionen und ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen.
Ich nehme an, dass wir, also einmal Videomaterial habe ich auf Twitter schon gesehen. Ich nehme an, dass du aber uns mehr mitbringen wirst über die Zeit dann, wo wir dann auch das ein oder andere erkennen dürfen. Also das, was ich gesehen habe, das war schon sehr, ich glaube, weird, sagt man
Das ist
heute.
das neue Wort, ja.
Gab es auch irgendwas Christliches bei diesen Kirchentagen?
War.
Oder war das der Christopher Street Day mit einem Kruzifix?
Also tatsächlich, das ist meine Überschrift, wenn das morgen erscheint, ist Christopher Slüter mit Bibelversen. Aber du warst nah dran, ne? Nicht
Ja,
schlecht,
schön.
nicht schlecht. Gut, ich muss fairerweise sagen, ich habe mir halt auch die Veranstaltungen ausgesucht, die halt ohnehin schon fernab sind. Es gab auch Bibelkreise, es gab auch andere Veranstaltungen, es gab auch wahnsinnig viel Klima übrigens, da war ich auch nicht. Es gab nochmal so viele über 60 Veranstaltungen nur über das Klima. Das ist dann, glaube ich, das Genuinste der evangelischen Kirche, wie ich gelernt habe, ist das Klima zu retten. Das gab es auch. Aber ich möchte gerne wirklich, weil es mir wichtig ist, auch was Positives sagen, bevor wir da richtig schreddern können. Aber
Ja.
positiv war wirklich, ich habe wirklich bestimmt 15, 20 junge Leute kennengelernt, die wirklich cool waren. Wirklich gute, nette Jungs. Meistens waren es wirklich Jungs, die Mädels waren. Naja, also ich sage mal so, die meisten, also zwei von denen haben sich als Zitat Luisa Neubauer Fangirl geoutet. Also Zitat Ende. Aber positiv, ich wollte ja positiv das machen. Ja, man sieht das Gesicht von Sascha nicht. Vielleicht sagt ein Podcast gar nicht so schlecht ohne Bild manchmal. Ja. Nee, aber gut waren wirklich einige Jungs. Ich habe auch ein Video online gestellt von zwei Yannick und Jakob aus Sachsen, die einfach nur da sind. Ja, die sind halt da und ja, für die Kirche, evangelische Kirche, politisch sind wir gar nicht. Könnt ihr was mit Queer anfangen? Schauen Sie sich so an. Nee, also nicht so wirklich. Wie viele Geschlechter gibt es? Ja, zwei. Okay, alles klar, schöne Grüße. Ich meine, die gibt es auch und ich glaube, es sind auch gar nicht so wenige, aber du hast recht. Ich sag mal, die Großkopferten, wie man es auf Bayerisch sagt, also die Delegierten, ja, die Funktionäre, die sind natürlich teilweise gaskrank. Das kann man nicht anders sagen.
Da waren auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bei dem ersten Video, ich glaube, da warst du relativ frisch auf dem Gelände, relativ viele Stände der Atheisten, oder?
Das ist korrekt. Das war der zweite oder dritte Stand, den ich gesehen habe, war von der Giordano Bruno Stiftung. Und die Giordano Bruno Stiftung, wer sie nicht kennt, ist ja wahrscheinlich die atheistische Instanz in Deutschland. Da gibt es diesen, ich habe den Vornamen gerade nicht parat, Möller heißt er mit Nachnamen, ehemaliger Lehrer, hat dieses Ischgl Schulhof das Buch geschrieben, was recht bekannt war. Egal, oder auch ja, Michael Spitz-Salomon kennt man vielleicht als Philosophen, der da unterwegs ist. Ja. Die waren da so mittendrin, hatten so riesen, wie bei so einem Karnevalumzug, so riesen ja, Steintafeln und dann so Gott und so weiter. Und ich dachte mir, das hat überhaupt nicht reingepasst, das war komplett deplatziert und wie so ein Fremdkörper. Und diese Leute, ich bin ja, oder ich war es eher, oder ich weiß es nicht, irgendwas zwischen Atheist, Agnostiker und irgendwas bin ich, keine Ahnung. Aber diese Art von Atheisten, die da Mitglied sind, zumindest die, die ich kennengelernt habe, die sind sowas von Humor befreit. Die haben mich wirklich erinnert an vom Humor wie so richtig krass gläubige Muslime. So grimmig und so, und, oh ja, hier und ihr müsst ja mal gucken und so weiter. Die haben ja recht mit dem Party. Aber ja, ich verstehe sowieso nicht, da frage ich dich mal, als bist doch, glaube ich, auch Atheist, wie ich dich kenne, oder?
Nein, 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 ich bin Heide. Ich bin des heidnischen Glaubens verfallen. Ich bin tatsächlich gläubiger Mensch.
Ach so.
Was mir an den Atheisten, der, ohne jetzt in eine Atheismusdebatte aufzuwühlen, und es trifft natürlich auch immer nur auf eine Minderheit zu, aber mir wäre es zum Beispiel als Atheist, als jemand, dem der Glaube egal ist, wäre es mir ja egal, ob andere den Glauben leben. Wenn ich für mich erkannt habe, ich bin ein ungläubiger Mensch, dann ist das doch völlig in Ordnung. Aber warum muss ich da so einen Paradewagen hinstellen? Das ist immer diese Bekehrungsversuche, die wir ja eigentlich aus der Religion kennen und die der Atheismus ja prinzipiell ablehnen müsste, jetzt selber vollzieht oder zu vollziehen versucht.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das habe ich mir auch überlegt und mir gedacht, das Zitat ist nicht von mir. Irgendjemand meinte mal, diejenigen, die am meisten über Gott sprechen, sind Atheisten. Ja, und die glauben noch nicht mal an Gott. Ich meine, das ist ja auch immer irgendwie. Also, wo ich mich auch frage, reden den ganzen Tag über was es dann ihrer Meinung nach nicht gibt, dann sollen sie halt dann aufhören zu reden. Sie haben aber mit einem Punkt recht. Und zwar. Ich habe ja gesagt, das Ding kostet 39 Euro pro Tag. Und dazu hat der Staat 8 Millionen Euro zugeschossen, also an Steuergeld. Ich habe ja immer gedacht, dass der Gott umsonst ist. Ja, aber gut, ich meine, das ist schon ein Punkt, ja, wo man sagt, okay, dagegen kann man demonstrieren, aber ich meine, bei dem ganzen Verschleuderwahn des deutschen Staates sind 8 Millionen ja, glaube ich, eine Fußnote der Geschichte.
Ja, es ist allerdings trotzdem spannend. Also du zahlst 39 Euro, du zahlst Kirchensteuer. In der Regel, wenn du an sowas interessiert bist, jetzt mal abgesehen von dem atheistischen Stand, und naja, werden einige gewesen sein, die keine Kirchensteuer zahlen, aber theoretisch so von der Grundauslegung müssten das ja Kirchensteuerzahler sein und dann nämlich noch Steuergelder vom Staat. Ich muss an der Stelle sagen, lieber dafür als für 99% der anderen Projekte, die der Staat so auf dem Schirm hat, obwohl ich, wie gesagt, kein Christ bin. Aber das scheint, obwohl, ja, ist ja auch ein indoktriniertes Projekt. Also wenn wir mit Klimawandel und Lesben zusammen bereits bei über 100 Diskussionen sind oder 100 Veranstaltungen sind, und dazu kommen dann noch Lesben im Wandel der Zeit oder Lesben gestern, heute und morgen. Also es ist ja, ich erkenne, also bis jetzt aus all dem, was du berichtet hast, kann ich die Kirche kaum erkennen, außer vielleicht aus den zwei Jungs aus Sachsen, wo ich das Video übrigens gesehen habe, was ich empfehlen möchte bei Julia auf dem Twitter-Kanal. Das sind wirklich basierte Jungs, jetzt nicht überinformiert, politisch wahrscheinlich wenig interessiert, war ich in dem Alter auch, kann man keinen Vorwurf draus machen. Aber so von der Art her wirken die unglaublich nett und sehr, sehr basiert, wie ich finde.
Definitiv. Und wie gesagt, ich habe einige Videos gemacht, weil ich dachte, zu dem Zeitpunkt, ich mache so eine Videocollage. Und es waren auch viele dabei. Ja, ich sag mal so, Luisa Neubauer, Fangirl oder ja, also auch Thema Klima und so weiter. Ich habe mir überlegt, das zu veröffentlichen. Ich habe es dann nicht gemacht, aus dem einfachen Grund, weil ich möchte keine Leute vorführen. Ich möchte niemanden, das war das einzige Video, die beiden Jungs, das ich veröffentlicht habe, aber weil es positiv war, weil sie sich sehr gut verkauft haben, weil es wirklich auch herzerwärmend war, fand ich. Und ich wollte das nicht machen mit den anderen, weil erstens sind es keine. Das darf man auch nicht vergessen, dass man teilweise unter 18-Jährige und dann waren das auch Leute, die halt auch nicht medienerfahren sind. Ja, da erzählt man immer einen Scheißdreck. Ja, das kann ja mal sein. Weil
Ja.
ich bin medienerfahren und erzähle trotzdem immer noch ständig Scheiße. Also von daher, nee, deswegen dachte ich mir, ich habe da ein bisschen überlegt, eine halbe Stunde oder dann habe ich gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Nichtsdestotrotz, Wetter war gut und der Falafelstand, das muss ich auch mal erzählen. Es gibt nicht nur einen Falafelstand in Nürnberg am Hauptmarkt, aber es gibt so einen relativ prominenten, also prominent im Sinne von nicht, dass er bekannt ist, sondern an dem prominenten Platz, nämlich gegenüber von der Lorenzkirche, wo immer das Christkind rausschaut für die Leute, die es nicht wissen. Und da war eine Schlange, ich habe die noch nie im Leben gesehen, dass da so eine Schlange war. Die war bis in die Königstraße, bis am Rande zur U-Bahn-Station, ungefähr 30 Meter teilweise. Und dann habe ich mich gefragt, ja, ich habe mich gefragt, warum? Oder was glaubst du, warum? Ich frage dich erstmal, warum? Warum Falafelstand?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich niemals, niemals freiwillig Schlange stehen würde. Ich würde eher Hunger leiden, als dass ich mich da anstelle.
Naja, gut, ich meine, wenn du wirklich Hunger leidest, dann wird es schwierig. Oder andererseits, du kannst dich ja vordrängeln, frei nach dem Motto: Auf den Weg, ich bin Arzt. Ja, gut, aber nee, die stand, ich bin mir relativ sicher, dass zwei Drittel da standen, weil sie sowas noch nie gesehen haben. Das sind so Leute, die kommen aus Klein-Eutin, Bad Bocklet oder was auch immer, irgendwelche Käfer und sind in einer größeren Stadt und dann sehen sie mal den edlen Wilden mit seinem wilden Stand, der Falafel verkauft, der wahrscheinlich seit 35 Jahren in Deutschland ist. Und dann denken sie, ja, das ist was ganz Exotisches, da stellen wir uns jetzt an. 100 pro, ich bin davon überzeugt.
Okay, steile These. Der Kirchentag. Wenn du jetzt, also natürlich dein Job ist es ja auch irgendwo, ja, auch die humoresken Aspekte rauszusuchen, wie Klimaschutz. Achso, wollte ich noch anmerken. Ich finde das übrigens hochgradig anständig, dass du die Mädchen da, auch die Luisa Neubauer Fangirls, nicht, ja, ich sag mal, veröffentlicht. Finde ich sehr, sehr anständig, weil es wahrscheinlich einige Klicks gebracht hätte, das muss man ja sagen.
Ja.
So indoktrinierte Jugend mit der richtigen Überschrift bei Twitter geht richtig gut ab. Deshalb doppelt anständig, dass du es nicht gemacht hast. Wobei, der nächste Punkt, hast du mal abgesehen von den zwei Jungs, die sächsischer Herkunft waren, hast du da irgendwie was Positives erlebt? Also nehmen wir an, du wärst zahlender Gast gewesen. Du hättest einfach nur, ja, du hättest die Sachen besucht, die du für interessant empfindest, statt die Sachen, die ja eigentlich von der Kirche abweichen. Hättest du das Erlebnis als Positives beschrieben oder eher so als etwas Negatives?
Also für 99 Euro gibt es das Abend-Sushi-Deluxe-Buffet beim Kyoto deines Lebens. Ja, also, aber gut. Das ist sogar noch billiger. Das kostet, glaube ich, nur 8. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, ernst gemeint war ja die Frage. Ja, ich muss sagen, die Stimmung war wirklich gut. Und die war wirklich ausgelassen und es war wirklich so wie ein Volksfest ohne irgendwelche Alkoholaggressionen. Ernsthaft. Also ich bin durch Nürnberg am Donnerstag war ich nachmittags in der Innenstadt, am Samstag nochmal mittags und das war von der Stimmung her richtig, richtig angenehm. Da war null Aggro. Es war übrigens komplett weiß. Darf man auch nicht vergessen. Es waren 98% Weiße, 75% waren 50-jährige plus Frauen mit Kurzhaarschnitt und Sandalen. Also der klassische evangelische Mensch, gewissermaßen. Und ab und zu waren dann halt dann doch irgendwelche Schwarzen da, die dann so eingeflogen wurden, so für die Quote, aber die nie erreicht wird. Das war wirklich ein komplett weiße Veranstaltung. Auch mal spannend, ja. Die sprechen da Tag ein Tag aus von Vielfalt und Regenbogen. Also 98% Weißbrote. Na gut, können Sie ja machen.
Na gut, der Moslem kommt halt nicht bei 39 Euro das Ticket um. Um zu pöbeln dann vor Ort. Das ist dann doch ein bisschen zu preisintensiv. Das war das erste Mal, dass du da warst, richtig? Also du hast sowas auch noch nicht mitgemacht.
Nee, komplett das erste Mal. Ich war einmal vor ungefähr 10, Nee, länger her, 15 Jahre bei dem Weltjugendtag. Das ist, glaube ich, gerade von der katholischen Kirche so eine Veranstaltung. Und der war dann in
Ich
Würzburg.
meine ja.
Da war ich einmal. Aber auch nur zufällig, weil ich damals Mitglied einer Partei war. Jetzt rate mal welche.
SPD.
Ich war Mitglied der Partei Die Linke. Das war
Ah.
2005, glaube ich. Oder müsste 2005
Gut,
gewesen
damit
sein.
ist dann beschlossen, dass das der letzte Podcast der Chronisten des Esels
Bin
ist.
2008 ausgetreten. Naja, so viel Zeit muss sein.
Ja, aber ich arbeite hier mit Proletopia, das geht ja nicht. Das ist.
Nee, das war das erste Mal. Tatsächlich. Aber ich würde gerne, und das ist auch gerade das zweite Thema, was damit drin hängt in dem Thema, was vielleicht auch passt. Ich war bei einer Podiumsdiskussion und da war zu Gast Theo Schenkel, weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Transaktivist, der ist Lehrer, Religionslehrer. Ja, der war bei der weltbekannten Veranstaltung Act Out Church, nee, Church, wie hieß sie nicht, Act Out? Coming Out Church, wie hieß es doch, Act Out? Ja, keine Ahnung, muss ich völlig überraschend
Ist
mit
ja auch
Menschen
egal.
aus der Kirche geoutet haben. Jeder wollte es wissen, jetzt wissen sie es alle. Der war da mit dabei. Dann war Tessa Ganserer auf dem Podium.
Ja, die ist ja kurz durchs Bild
Ja,
gelaufen, wenn ich nicht irre, bei dem letzten
das
Video.
war sehr schön, das war ein Lied. Wir packen das übrigens in die
Ja.
Show Notes, also in der Beschreibung, werde ich alle Videos reinklopfen. Da kann man das auch gucken. Genau, da gab es ein schönes Lied von einer Künstlerin, die heißt Luca Fabienne Dotzel.
Ja, das Lied ist großartig. Ich habe es mir gleich runtergeladen. Ich habe auch geguckt, ob ich das bei Spotify finde.
Hast
Leider nicht,
du
aber
dich gefunden? Was ist
das
das?
ist mein Sommerhit jetzt, ne? Das ist mein Sommerhit. Ich bin am Überlegen, ob ich den hier auf den Balkan-Ballermann bringe. Ich gehe davon aus, dass sie den im Bierkönig rauf und runter spielen werden, sobald ich ihn da
Ich bin mir ganz sicher.
abgeliefert habe. Ja.
Ja, auf jeden Fall in dem Lied geht es um, warum soll nicht eine Frau einen Penis haben? Und als sie dann zum fünften Mal diesen also grauenhaften Refrain, es ist übrigens ein Cover von Sarah Leander, und ich habe das K. Ray geschickt, und er hat nur eine 8-Sekunden-Sprachnachricht geantwortet: Oh Gott, Sarah Leander würde sich eine Flasche Whisky übers Grab schicken lassen oder sowas, irgendwie in der Art. Ja, und dann, als ich das zum siebten Mal gesungen hatte, warum kann eine Frau, soll keine Frau keinen Penis haben, huscht dann dieser ganze Arbeitsbild. Es ist alles nur absurd. Absurdes Theater. Wirklich.
Ja, sie lieben es. Hat ja prinzipiell keiner was dagegen, wenn eine Frau einen Penis hat, aber das ist halt wirklich, das kommt halt einfach nicht vor. Das gibt es halt einfach nicht. Und gut, Tessa Ganserer oder wie heißt der, Markus Ganserer hat also gesprochen dann auch, oder?
Genau. Das fand ich auch sehr schön, weil es gab immer so Zuschauerfragen. Und eine Zuschauerfrage war: Tessa Ganserer, wie gehen Sie mit diesem ganzen Hass um? Und die Person, das ist wirklich auch filmreif. Ich habe das noch auf Platte, ich muss das mal schneiden, weil es ist auch echt wert, dass die Welt das sieht. Und sie sagt so: Er sagt so, es geht nicht um mich. Es geht hier nicht um mich. Es geht ja überhaupt nicht um ihn, er ist halt nur einfach da. Um dann noch zu sagen, aber er wird alles und macht da auch alles komplett, was ihn als Hass bezeichnet oder strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgen. Hat er auch schon gemacht. Aber es geht nicht um ihn, ganz
Ja.
wichtig.
Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, ja, Visibility zu spreaden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesen Leuten. Aber Geld verdienen, so Talkshow-Auftritte und so, machen sie dann schon selber. Das ist nicht so, dass sie da irgendwie sagen, nimm mal einen anderen Mann im Kleid. Nee, das machen die dann ganz gerne selber. Und auch natürlich dann die Posten der Frauenquote nehmen sie selber, obwohl es nicht um sie geht. Gut. Hast du irgendwas besucht, das auch christlich ist? Einfach um mal ein bisschen zu erden vielleicht. Einfach um mal zu gucken, kann die Kirche das eigentlich noch?
Ich war in einer Kirche, ich wusste gar nicht, dass da eine Kirche ist, in der Königstraße, also nicht weit von der benannten Lorenzkirche, ist so eine kleine evangelische Kirche und da standen die Leute, du hast ja gemeint, wenn ich Leute anstellen, gehst du gleich weiter, ich bin immer so gegenteilig, ich bin zwar kein Brite, aber ich stelle mich einfach mal aufs Prinzip an und warte mal so 3 Stunden,
Ja.
nee, so schlimm war es nicht, aber es war so eine Viertelstunde und dann habe ich mal gefragt, warum ist denn da? Und dann war in der Kirche, das war wirklich ja, fast schön. So eine Ausstellung, muss ich sagen. Und da waren auch irgendwelche Gläubige noch da. Ich glaube, das war auch der eine, war Pastor, Pastorin, also ein Pastor-Ehepaar, wenn ich das richtig verstanden habe. Die haben das so ein bisschen erklärt. Das war ganz nett, muss ich sagen. Und auch viel Musik. Musik war auch recht hochwertig, muss ich sagen. Habe ich ein paar Sachen gehört. Da konnte man jetzt nicht meckern. Und eine Frage habe ich jetzt an dich zum Abschluss zu diesem Themenblock. Eigentlich wollten wir doch mit Dana Marsh
Ja.
sprechen, aber ist egal. Machen wir die nächsten Tage. Warum glaubst du, dass die evangelische Kirche so lesbisch ist?
Ja, also du kennst ja mein Motto als ehemaliges Mitglied des Proletariats. Alle Nonnen sind Lesben, obwohl Nonnen sind katholische Kirche, ne? Ist ja auch
Ist
egal.
egal.
Die wechseln dann,
Stimmt's
um
mal
das
durch, ja.
auszuleben. Ja, nein, ich weiß gar nicht, ob die so lesbisch ist. Ich nehme an, weil die katholische Kirche das, glaube ich, offiziell noch nicht gestattet. Wobei die auch den Sexualverkehr nicht gestattet. Aber ich meine, es gab vor einigen Jahren mal die Schlagzeile, da gab es so eine Pfarrer-Nonnentagung und da kamen dann irgendwie 18 Nonnen schwanger wieder. Also so ganz ernst nehmen die das dann alles
Was da
so
passiert?
ganz. Das ist, ja, also wir sind uns eigentlich alle einig, dass der Heilige Geist Druck hatte.
Oh, schön. Ich muss doch noch die Geschichte erzählen, weil die so wichtig ist von Dana Maar. Weil wirklich, das müssen wir, weil es ist eine bewegende Person. Ich kann aber jetzt leider nicht mehr weitermachen wegen dem Heiligen Geist, aber ich versuche es. Dana Maar war auch auf dem Podest, nicht auf dem Podest, auf dem Podium, aber sie hätte gerne, glaube ich, für sich einen Podest. Und Dana Maar hieß
Da gehe ich von
früher,
aus.
Sicherheit, Dana Maar hieß früher Dominik und ist einer der bekanntesten Transaktivisten und ist ja schon das eine oder andere Mal mit dem Gesetz, also ich sage mal so, ja, sie hat Äußerungen getätigt, die man halt nicht hätte tätigen dürfen. Ja, ich habe für die Junge Freiheit eine Reportage gemacht, wo ich sie in drei Sätzen erwähne, weil sie etwas gesagt hat, und zwar, dass es eine Hetzkampagne, eine Fehlinformationskampagne gibt von diversen Medien, zum Beispiel Pleiteticker, zum Beispiel das Zitat Neurechte Magazin Cicero, da frage ich dich, wusstest du das überhaupt, dass der Cicero Neurecht
Nee,
ist?
das ist, wahrscheinlich heißt es deshalb Neurecht, weil es noch ziemlich aktuell ist und das ist noch nicht auf mich,
Das
ist
stimmt.
noch nicht bei mir angekommen.
Ja, und der ÖRR-Blog, genau, genau, dass die halt irgendwie Hetzkampagnen betreiben und so weiter. Ja, das habe ich dann zitiert und ich bekam heute, also es war anders. Ich habe dann der Dana Maar ein paar Fragen gestellt als Presseanfrage und dann kam eine E-Mail von ihrer Rechtsanwältin Dr. Katrin Giere. Die heißt wirklich so. Sehr geehrter Herr Plutz,
Okay.
hiermit zeige ich die anwältliche Interessensvertretung von Dr. Dana Maar an. Grund der Beauftragung ist Ihre Mail von gestern, Sonntag, den 11. November, 11. Juni. Das weiß ich immer noch nicht. Ich erkläre namens und im Auftrag meiner Mandantin, dass sie keine Stellung nehmen wird. Zweitens, wir sind im Übrigen dafür beauftragt, Ihnen Ihren erscheinenden Artikel auf etwaige Schadensersatz- oder Unterlassungsansprüche zu überprüfen. Sollten sich aufgrund Ihrer Äußerungen solche Ansprüche unserer Mandantin gegen Sie ergeben, werden wir diese umgehend für unsere Mandantin geltend machen. Was sagst du
Ich
dazu?
glaube, ja, ich habe mittlerweile auch einen Verdacht, und zwar, dass ein nicht geringer Teil dieser Bubble sich einfach ein Kleid anzieht, also so wie Dominik jetzt, und er kann sich mal eine Frikadelle ans Knie nageln. Ich lebe nicht in Deutschland, ich lebe in Bulgarien, hier ist Geschlecht noch Geschlecht, hier gibt es nur zwei Geschlechter, und die sind nicht wechselbar, deshalb bewege ich mich im Rahmen des Staates, in dem ich lebe, auf absolut legalem Boden. Aber ähnlich wie Dominik gibt es, glaube ich, viele Menschen, die das entweder als großzügiges Beibrot nehmen, sich ein Kleid anzuziehen und dann Kritik anzuziehen, eben wie sie das Kleid anzogen, und dann einfach zu klagen. Also es ist im Grunde eine Rechtsschutzversicherung, was kostet es derzeit in Deutschland? 36 € im Monat. Und da klagst du einfach jeden und Grund und Boden, wenn du mal ja, wie so ein Idiot mit deinen Stöckelschuhen vor der Kamera rumgelaufen bist, und dann kriegst du Kritik. Und da der deutsche Staat da ja dermaßen empfindlich ist und der Rechtsstaat ausgehebelt ist, ist das, glaube ich, eine ganz solide Einnahmequelle. Ich denke, ich werde das mal in Betracht ziehen, wenn das hier nicht mehr läuft, das Radio nicht funktioniert, dann werde ich mir wohl auch ein Kleid anziehen und so meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ist durchaus verwerflich, wie ich finde.
Ich denke, dass du hast auf jeden Fall die moralische Integrität, das durchzuziehen, und zwar knallhart.
Ich würde das machen, ja. Also ich habe da, ich würde mich, ich könnte keinen Lippenstift tragen. Also
Was?
ich finde
Würde ja
Männer
aber
mit Lippenstift
stehen.
unerträglich. Nein, ich bin ja ein riesen Gerald Gross-Fan und der zieht ja die SPÖ immer mit dieser türkischen Trans-Nummer da auf, und dann legt der Lippenstift auf. Ich kann mir das nicht angucken. Da wird mir schlecht, wird mir wirklich übel. Komme ich nicht gegen an. Es tut mir auch furchtbar leid.
Ist nicht so
Aber da,
tragisch.
ja, Du trägst keinen Lippenstift in deiner Freizeit,
Ich
ne?
trage keinen Lippenstift. Um das Thema zu Ende, nee, habe ich noch nie, also wirklich nicht. Um das Thema wirklich abzuschließen, ich habe diese E-Mail eines einen befreundeten Juristen weitergeleitet. Grüße gehen raus an Dr. Pepper. Und zwar, und dann hat er mich auch direkt angerufen und meinte, ja, bla 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 bla, erstmal, die hat in ihrer Signatur ihre, also die Anwältin, ihre Pronomen stehen. Ich meine, das ist allein, naja, gut. Sie ist übrigens she, also ich, sie und ihr. Eine she und her, ja.
She und Hulk.
Ja, genau. Ja, und dann fragte mich dann der Dr. Pepper, ja, hast du Lust, sie zu ärgern? Habe ich gemeint, ja, klar, machen wir doch. Und ja, dann habe ich zurückgeschrieben, aufgrund der E-Mail, jetzt suche ich sie auch einmal, wo ist sie denn?
Das werden wir eine neue Rubrik einführen können. Julians Rechtsstreit mit Dominik. Das wird was Unterhaltsames. Das wird in etwa so lang wie Europas wichtigster Mann, wo du uns immer die Updates gibst, solange es halt geht.
Ja.
Und dann wird irgendwann das große Schlussurteil und dann Boom, Bang, Boom. Ich
Ja,
freue mich
und
drauf.
dann wäre ich eingesperrt und bin 8 Jahre in Dachau. Aber gut, auf jeden Fall.
Hallo, du bist Jude?
Auf jeden
Für dich gibt es andere.
Nein, auf jeden Fall, das muss man ja dazu sagen. Habe ich dann, also ja, möchte sie sie ärgern, die Anwälte mit, ja, unbedingt. Und dann hör mir einfach zu, schreib das runter, ist nichts Schlimmes, aber interessant. Ja, sehr geehrte Frau Dr. Katrin Giere, die heißt wirklich so, ich nehme tief beeindruckt zur Kenntnis, dass Sie Dana Ma vertreten wollen. Zum Nachweis Ihrer Beauftragung bitte ich um die Übersendung einer Vollmacht im Original. Alsdann werde ich zu Ihrem Schreiben Stellung nehmen. Und das muss die machen. Das ist wirklich so. Die muss mir per Post eine Originalvollmacht schicken, dass sie diese Person vertritt. Wenn sie es nicht macht, naja, dann werden wir dann nach ein paar Wochen bei der Berliner, weil die ist ja in Berlin die Anwältin, entsprechenden Dings nachfragen, ob das denn der Fall ist und ob das normal ist und so weiter. Die muss das wirklich machen. Also jetzt wenigstens minimal Stress, dass sie jetzt eine Vollmacht ausfüllen muss und dann mir schicken sollen wird. Ich freue mich drauf.
Das ist schön. Ich habe tatsächlich mal Ähnliches gemacht. Die AfD hat vielleicht sogar immer noch die zwei Vordrucke damals für einmal die Abfrage, welche Datenspeicherung die GEZ-Anstalten über dich haben. Dann fragst du die einmal ab, das ist so ein Vordruck, druckst du aus, packst einen Briefumschlag, schickst dahin. Und dann auch immer wieder die Aufforderung, dass man gerne bar zahlen möchte. Beide Aufforderungen müssen natürlich immer beantwortet werden. Damit kann man zum Beispiel GEZ regelmäßig mal unter Stress setzen. Wenn man mal am Briefkasten vorbeigeht und die was kostet eine Briefmarke in Deutschland 39 Cent über hat. Deshalb liebe ich sowas auch. Ne? Das ist einfach es ist das juristische Trollen im Grunde.
Ja, nee,
Ja.
ich bin gespannt, wie sie antwortet. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.
Ja. Mit Dominik bist du durch. Und dann wüsste ich gerne, wen haben wir denn heute in Julians Kunstfreiheit, wen dürfen wir uns anhören?
In der Kunstfreiheit, die du noch nicht gehört hast, obwohl ich sie dir immer vorab schicke, haben wir.
Ja,
Das ist nicht schlimm, kein
das
Problem.
ist, weil ich jetzt beim Radio bin. Ich bin jetzt ein bisschen was
Oh, ich bin
Besseres
jetzt beim
und
Radio.
damit
Er
musst du
ist
dich.
beim Radio. Oh mein Gott. Ich bin bloß nicht drauf ein. Ja, ich bin auch neidisch übrigens. Na gut, auf jeden Fall. Nein, machst du bestimmt toll.
Ich hole dich damit rein, wenn ich einen Vertrag kriege. Aber lange Rede, kurzer Sinn, erzähl uns, wer ist da?
Stefan Koslowski ist zu Gast. Auch eine lustige Geschichte, warum. Ich habe ihn kennengelernt über einen Fall, den wir vielleicht in den nächsten Wochen besprechen werden, so wie er publiziert wurde. Nur so viel, es geht um Polizeigewalt. Er ist Rechtsanwalt und ist ein sehr kritischer Rechtsanwalt, der übrigens seinen Richterjob aufgegeben hat, um Rechtsanwalt und Strafrecht zu machen. Und ja, im ersten Teil geht es um erstmal, warum er dass das Thema Strafrecht macht, aber auch vor allen Dingen im zweiten Teil noch ein bisschen tiefer, was in der Corona-Zeit denn so alles schief ging und wie sich da auch Leute gewehrt haben oder wie eben das System sich nicht gewehrt hat.
Sehr schön, hören wir uns das an.
Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Sehr schön, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei dem Chronist des Irrsinns mitzuwirken, dem Podcast der radikalen Wahnsinnigen. Ich sag's mal so. Wir reden aber heute über ein ernstes Thema, und zwar über das Thema. Ja, Rechtssystem in Deutschland. Vielleicht möchten Sie sich erstmal selber vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie so und so weiter.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Stefan Koslowski. Ich bin Rechtsanwalt seit vielen Jahren. mit meiner Hauptkanzlei in Frankfurt-Oder und einer Niederlassung in Berlin. Außerdem bin ich Dozent für das Fach Strafrecht. Strafrecht ist also mein Hauptarbeitsbereich, der ca. 90% meiner Arbeit ausmacht. Und ich bin also auf der einen Seite Strafverteidiger, was ich sehr gerne tue. Auf der anderen Seite bilde ich auch Studenten aus, die sich auf ihr Staatsexamen vorbereiten und trage hoffentlich dann dazu bei, dass sie alle einen guten Abschluss machen.
Wie kann ich mir das vorstellen, die Vorbereitung zum Staatsexamen? Wie geht das vonstatten? Ist das so, kommen immer so die Schlechten hin, die sagen, ja, ich kann nicht mehr und so, helfen Sie mir, oder wie ist das?
Um Gottes Willen, nein. Also wir haben auch sehr viele Leistungsträger, sehr viele, die mit guten Abschlüssen bei uns rausgehen. Es ist so, dass die Benotung bei Jura sehr streng ist. Also bei uns ist wirklich eine 3 noch eine gute Note. Und ein Prädikatsexamen geht bei vollbefriedigend los. Also 9 Punkte aufwärts in der staatlichen Prüfung. Die Höchstzahl ist übrigens 18, die kaum jemand erreicht. Und es ist so, dass die Uni teilweise nicht besonders gut aufs Staatsexamen vorbereitet. Das heißt, im Staatsexamen werden Fälle gelöst. In der Uni die Vorbereitung ist oft sehr theorielastig. Und man hat häufig auch Professoren, die ihre Meinung vertreten, die aber nicht unbedingt das ist, was der Bundesgerichtshof denkt. Sie kennen vielleicht den Spruch, wo 2 Juristen sich streiten, werden 3 Meinungen vertreten. Also muss man sagen, ist die Uni doch ein bisschen weit weg von der Prüfungspraxis, und das nötige Rüstzeug für die zumindest erste juristische Staatsprüfung holt sich ein Großteil der Studenten bei den sogenannten juristischen Repetitoren. Man hat früher auch Pauker dazu gesagt bei uns. Und sowas bin ich denn auch.
Okay, warum sind Sie denn überhaupt Jurist geworden? Warum nicht, weiß nicht, Krankenpfleger, Fleischer oder beides?
Also im Grunde war es ein sehr vorgegebener Lebensweg. Mein Interesse an Jura hat bereits mit 16 angefangen. War ich in einer Orientierungsphase, soll ich mich jetzt eher auf die Naturwissenschaften spezialisieren oder eher ins Juristische gehen. Und ich weiß noch, mit 16 habe ich angefangen, mit meinem besten Freund in die Sitzungstage des örtlichen Schöffengerichts zu gehen. Das war Kreis Ahrweiler. Er hat mich da immer mitgeschleppt. Und ich habe dann gesehen, das ist doch sehr, sehr, sehr interessant, diese Sitzungstage des Schöffengerichts. Und darüber hinaus muss ich sagen, zu damaliger Zeit war Jutta Limbach Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, und wie Jutta Limbach gearbeitet hat, was sie ausgestrahlt hat, was für Werte sie vertreten hat, das hat mich sehr beeindruckt. Und das war sicherlich auch mit ein Grund dafür, dass ich mich dann nach Ableistung eines Zivildienstes in dem chaotischsten Altersheim der Stadt Berlin für das Jurastudium entschieden habe. Also mit Krankenpfleger liegen Sie nicht ganz falsch. Ich habe also als Pflegehelfer dann auch noch gearbeitet, um mir zumindest mein Grundstudium finanzieren zu können. Und hinterher war es dann zu viel geworden, die Doppelbelastung, quasi halbtags als Pflegehelfer zu arbeiten und dann noch Vollzeit zu studieren. Das ging dann irgendwann nicht mehr. Aber mein Grundstudium jedenfalls habe ich mir dann noch mit der Arbeit als Pflegehelfer finanziert.
Okay. Dann direkt ins Strafrecht, oder haben Sie sich gedacht, nö, also mal lieber was anderes, oder wie ist es dann so weitergegangen?
Nee, also ich habe mich schon im zweiten Examen, soweit es ging, aufs Strafrecht spezialisiert. Ich habe beispielsweise dann meine Verwaltungsstation im Knast gemacht, in der Justizvollzugsanstalt Tegel, damals als größter und schönster Knast Deutschlands gepriesen. Inzwischen glaube ich weder das eine noch das andere, denn die Anstalt ist ja dann teilweise nach Heidering verlegt worden, weil einige Gebäude einfach auch den Standards heute nicht mehr entsprochen haben. Und auch dann während meiner Ausbildung zum Rechtsanwalt habe ich mich auch in der Kanzlei dann beworben, die sich überwiegend mit Strafrecht beschäftigt hat.
Und seit wann arbeiten Sie jetzt als Strafrechtler, als in dem Bereich?
Seit 2016.
Wir reden ja heute nicht nur über Sie, im Wesentlichen auch über das System des juristischen Apparats. Ein Punkt, der, so haben wir uns auch kennengelernt, war das Thema Polizeigewalt. Ist das so etwas, wo Sie schon mehrfach die Erfahrung gemacht haben, dass es das A gibt, und B, wie reagieren dann die entsprechenden Behörden darauf?
Ja, also mit Polizeigewalt an sich habe ich seit 2020, als die Proteste gegen die Zwangsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie losgingen, beruflich sehr viele Erfahrungen gemacht. Was sehr häufig vorkommt, ist, dass Polizeibeamten zum einen Gewalt anwenden, zum anderen dann sogar zu einer Gegenanzeige ausholen und dann den Mandanten, der Opfer von Gewalt ist, selber versuchen zu inkriminieren und dann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eine Strafanzeige zu schreiben. Ich muss sagen, dass ich seit 2020 generell eine, in Teilen zumindest, eine Erosion des Rechtsstaats erlebe, weil grundsätzlich Polizeigewalt, gerade in Berlin ist es besonders schlimm, von den Gerichten verniedlicht wird, dass den Polizeibeamten per se mehr geglaubt wird als Otto Normal, dass der Polizeibeamte als Zeuge einen ganz anderen Stellenwert genießt als Otto Normal, dass da nicht neutral geurteilt wird, sieht man schon, was die Zeugenbelehrung betrifft, nicht wahr? Vor jeder Zeugenaussage wird der Richter, die Richterin den Zeugen belehren, auf seine Wahrheitspflicht hinweisen und die Konsequenzen aufzeigen im Falle einer falschen Aussage. Und gerade das wird bei Polizeibeamten schon mal sehr verniedlicht. Ach, Sie sind ja Polizeibeamter, Sie sind ja einer von uns, nach dem Motto, Sie wissen ja um die Wahrheitspflicht. Ne? Das wird also ein bisschen geschlabbert alles und selbst grobe Unstimmigkeiten werden dem Polizeibeamten nachgesehen. Der normale Zeuge, der Straßenbahnfahrer, der Arbeitslose als Zeuge, der wird ganz anders angepackt, wenn er anders aussagt im Hauptverfahren als wie im Ermittlungsverfahren. Dann wird er gleich der Unwahrheit bezichtigt, auch wenn die Sache vielleicht schon ein paar Jahre zurückliegt. Das heißt also, da wird teilweise schon mit zwei verschiedenen Maßen gemessen. Ich muss dazu sagen, es ist nicht jeder Richter so. Es gibt auch noch neutrale Richter. Ich will jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich muss dazu sagen, gerade Berlin ist ein besonders negatives Beispiel.
Ich sitze zu Hause und schau aus dem Fenster in den grauen Dezember hinaus. Ich war viel unterwegs, Nord bis Süd, früh bis spät. Im Jahr bin ich endlich zu Haus. Mein Nachbar bringt Weihnachtsbeleuchtung an. Jedes Jahr ist das exakt am selben Tag dran. Ich bewundere das irgendwie, ich könnte das nicht. So bleibt mir wieder nur Kerzenlicht. Oh, Kerzenlicht.
Jetzt haben Sie gerade am Anfang etwas gesagt, würde ich gerne darauf eingehen, dass dann die Polizisten oder der, ja, einige Polizisten dann mit einer Gegenanzeige kontern gewissermaßen. Geht das so einfach? Einfach mal so anzeigen aus dem Nichts? Das ist doch auch, glaube ich, gar nicht so richtig möglich, oder doch?
Nein, guter Punkt. Das ist sogar eine Straftat. Das ist ein Verbrechen in Paragraph 344 StGB. Das kennen auch viele Volljuristen nicht, die Vorschrift, weil sie nicht angewendet wird im Grunde genommen. Sie steht also ganz hinten im Strafgesetzbuch bei den Amtsdelikten. Und wenn ich also gezielt und wider besseres Wissen einen Unschuldigen strafrechtlich verfolge, dann ist das ein Verbrechen, das mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht ist. Es ist aber komischerweise so, dass das gar niemand dessentwegen angeklagt wird. Wenn der Polizeibeamte jemanden zu Unrecht beschuldigt, dann wird eben gesagt, der Polizeibeamte konnte sich ja nicht mehr so genau erinnern, der hat ja so viel zu tun und so weiter und so fort. Und das ist ein Missstand, der aus meiner Sicht behoben gehört.
Jetzt haben Sie von seit dem Jahr 2020, dass Sie sich damit vermehrt befassen. Ja, wir alle wissen, was da passiert ist, nämlich die Corona-Maßnahmen. Jetzt sprachen Sie von der Erosion, einer gewissen Erosion des Rechtsstaates. Können Sie da ein bisschen näher drauf eingehen?
Ja, sehr gerne. Da kann ich Ihnen einige Beispiele nennen. Also es ist so, dass normalerweise meine Strafverfahren ganz komod laufen. Also das heißt, vielfach ist es ja so, dass man nach Aktenstudium ein sehr gutes Gefühl hat für das, was rauskommen könnte, wie die Chancen stehen. Und oftmals, muss ich sagen, liegen Staatsanwalt, Gericht, Verteidigung gar nicht so weit auseinander. Und da kann ich auf Prozesse zurückblicken, die durchaus heikler waren als diese Corona-Prozesse, wo es auch um mehr ging, in Anführungszeichen, bewaffneter Raub, Messerstechereien, was ich da schon alles hatte. Langer Rede, kurzer Sinn, das lief und läuft in den meisten Fällen ganz kommod. Aber ich habe teilweise bei diesen Corona-Verfahren den Eindruck, dass da auf der anderen Seite sich teilweise so ein gewisser Fanatismus bereit macht, dass man bis ins Letzte den Angeklagten verfolgen will, nicht bereit ist für eine Verfahrenseinstellung, wobei viele große Sachen liegen gelassen werden, große Wirtschaftssachen, Betrugstaten und so weiter. Und das ist etwas, was ich unter Erosion des Rechtsstaats verstehe. Wenn man hier auf alte Frauen, die angeblichen Polizisten angerempelt haben, draufhaut und millionenschwere Betrugstaten einfach liegen lässt, das ist aus meiner Sicht mit einem Rechtsstaat nicht vereinbar. Grenzt auch dann teilweise an eine Strafvereitelung durch Unterlassen. Und ich habe auch den Eindruck, dass der nötige Respekt teilweise vor der Verteidigung verloren geht. Aktuelles Beispiel, ich habe einen Antrag gestellt, ein Verfahren einzustellen wegen eines Strafklageverbrauchs. Ich will jetzt nicht so weit in die juristischen Details gehen, aber es steht im Grundgesetz drin, Artikel 103 Absatz 3, dass man nicht zweimal wegen einer und derselben Sache bestraft werden kann, ne bis in idem. Und statt mir zu antworten oder auf meine Argumente einzugehen, wurde hinter meinem Rücken ganz klammheimlich meiner Mandantin ein Schreiben geschickt, dass jetzt ein Haftbefehl gegen sie rausgeht, wenn sie die Geldbuße nicht bezahlt. Und da muss ich sagen, sowas kenne ich nicht. Wenn ein Anwalt sich für eine Mandantin meldet, dann wird dem Anwalt geantwortet und man setzt sich bitte auch mit seinen Argumenten auseinander. Man kann sagen, es trifft zu, was sie geschrieben haben, oder es trifft nicht zu, aber einfach nicht zu antworten und dann hinter dem Rücken des Anwalts einen Haftbefehl rauszuschicken, das hat mit Rechtsstaat nichts zu tun. Weiteres sehr wichtiges Beispiel, im Revisionsrecht ist es so, dass wenn Sie eine Revisionsbegründung schreiben, Sie zwei Dokumente ganz zwingend brauchen. Das sind einmal die schriftlichen Urteilsgründe und einmal das Protokoll. Und wenn Sie die schriftlichen Urteilsgründe zugestellt bekommen haben, wird eine Monatsfrist in Gang gesetzt. Sie haben also einen Monat für die Revisionsbegründungsschrift Zeit. Und was jetzt zweimal vorgekommen ist in Revisionen, die ich bearbeitet habe, ist, dass ein Urteil geschickt wurde ohne das Protokoll. Das heißt, ich konnte gar nicht mit meiner Arbeit anfangen, aber die Frist hat schon angefangen zu laufen. Und da habe ich mich sehr scharf gegen gewehrt. Ich meine, auch wenn das vielleicht jetzt eine vorsitzende Richterin war, die über irgendeine Frauenquote an ihr Amt gekommen ist und vielleicht nicht die talentierteste ist, aber das ist Grundwissen, das jeder wissen muss, der das zweite Staatsexamen hat. Und da muss ich schon sagen, wenn man ein Urteil schickt, ohne das Protokoll mitzuschicken, und wenn es zweimal bei mir passiert, dann wird es ja auch sicher bei anderen Kollegen passiert sein, dann kann ich schon mit Fug und Recht von einer Erosion des Rechtsstaats sprechen.
Wie sehen Sie denn Ihre Kollegen? Also ich stelle mir das mal so vor, 2020, da begann das irgendwie erst ein paar Wochen, okay, aber das ging ja so ein paar Wochen länger weiter, bis hin zu Jahren, kann man ja sagen. Wie sehen Sie denn Ihre Kollegen? Also ich muss dazu sagen, das liegt natürlich sensationell an meiner Bubble. Ich kenne keinen einzigen Jurist, der das anders sieht, aber es liegt natürlich mit einer gnadenlosen Einseitigkeit, die ich habe. Aber Sie kennen bestimmt auch andere Kollegen. Oder schildern Sie doch mal, wie das so ab 2020, jetzt mal ein paar Wochen ins Land gelassen, das dahingestellt, aber wie haben dann Ihre Kollegen darauf reagiert?
Noch bin ich alleine, ich genieße die Stille. Kein Geräusch, nur übers Wasser kommt ein Ton. Die Neonreklame wirft Blitze durchs Fenster wie der Funke vor einer Explosion. Oh, vor einer Explosion. Wie ein Stück von Ewigkeit, ein Hauch Unendlichkeit. Und gegen das Alleinesein der Moment der Geschichte schreit etwas, von dem etwas bleibt. Wie ein Stück von Ewigkeit, ein Hauch von Unsterblichkeit. Und gegen das Alleinesein ein Moment der Geschichte schreit etwas, von dem etwas bleibt.
Ja, da muss ich schon sagen, gnadenlose Einseitigkeit trifft es dann wohl sehr gut bei Ihnen, weil mein Eindruck ein komplett anderer ist. Also Beispiel, wir haben in Berlin 15.000 Anwälte roundabout und wirklich engagiert jetzt für Menschen, die im Corona-Widerstand waren oder sich gegen Maßnahmen auch gewehrt haben, war vielleicht ein Dutzend davon. Und ich habe viele Mandanten übernommen, die gesagt haben, dass sie bei dem eigenen Anwalt den Eindruck hatten, dass er gar nicht auf ihrer Seite gestanden ist. Die Chancen sind sehr schlecht und so weiter und so fort, obwohl es auch teilweise gar nicht gestimmt hat. Ich hatte da Sachen bei, wo erkennbar der Vorwurf nicht zutraf, wo man ein Briefchen ans Gericht bzw. die Staatsanwaltschaft schicken musste und zack, war alles eingestellt worden. Also ich hatte auch den Eindruck, dass bei der Rechtsanwaltschaft eine gewisse Voreingenommenheit herrschte gegenüber bestimmten Mandanten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keinerlei Verständnis für, weil ich meine, als Strafverteidiger ist es so, dass ich natürlich auch mit gravierenden Verbrechen zu tun habe. Das ist ja mein Job. Mit versuchten Morden, mit bewaffneten Raubüberfällen und so weiter und so fort. Und da geht es ja in der Regel um ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt blöd gesagt eine Verteidigung übernehme, wo es um ein falsches Maskenattest geht. Und wenn ich ja vorbehaltlos einen bewaffneten Raub übernehme und entsprechenden Mandanten verteidige, habe ich kein Verständnis dafür, warum man jemandem nicht hilft, der strafrechtlich betrachtet ein eher geringwertiges Delikt begangen hat oder im Verdacht steht, ein solches Delikt begangen zu haben. Also wie gesagt, habe ich kein Verständnis für.
Jetzt hat man immer wieder gehört von gerade kritischen Juristen, im Wesentlichen Anwälte, in der Zeit, dass sie auch gewisse Repressalien auferlegt wurden, dass da auch Druck von außen kam. Haben Sie sowas auch gespürt oder weniger?
Nee, also das nun nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin Freelancer, ich bin ganz alleine. Viele Strafverteidiger sind einsame Wölfe, da gehöre ich auch dazu. Und also ich habe jetzt keinen Büropartner oder was, auf den der Druck auf mich ausgeübt hätte und sonst niemanden, aber auch von staatlicher Seite nicht. Nee, also meine Arbeit ansonsten konnte ich immer ungestört machen. Also das hatte ich jetzt Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ansonsten hätte ich sicherlich auch die passenden Worte gefunden, um mich zu wehren.
Wenn man jetzt dann anschaut, wir sind jetzt im Jahr 2023, 2020 begannen die Corona-Maßnahmen. Ich spreche immer lieber von den Maßnahmen als von Corona per se, weil es auch viel treffender ist. Ich bin immer jemand, der zurückschaut, auch in anderen Themen, und fragt dann immer die Leute so naiv, weil es ja auch irgendwie, weil ich auch ein bisschen naiv bin und weil ich mir so viele Sachen gar nicht mehr vorstellen kann. Konnte man sich diese Art von Drakonie ist es ein Wort, ab jetzt ist es eins, konnte man sich diese Art von Drakonie im Jahr 2018 oder 2008 oder 98 vorstellen? Oder anders gefragt, ist natürlich dann die Frage in die Zukunft. Wenn das 2020 möglich war, was kommt denn noch?
Also erste Frage oder erster Teil der Frage, nein, sowas habe ich mir nicht vorstellen können. Wie gesagt, weil ich, seit ich im Strafrecht tätig bin, immer das Gefühl hatte, auf überwiegend neutrale Richter und Staatsanwälte zu treffen. Die Verfahren liefen ganz kommod. Ich bin ausgebildet worden hier in Frankfurt-Oder bei einer Wirtschaftsstrafkammer von drei Richtern, die ich immer noch als meine großen Vorbilder sehe, weil die wirklich sehr gewissenhaft, sehr neutral gearbeitet haben. Und natürlich bin ich natürlich dann auch Organ der Rechtspflege geworden, weil ich dem Rechtsstaat an sich vertraut habe. Und was ich seit 2020 erlebt habe, muss ich sagen, hätte ich mir 2 Jahre vorher nicht vorstellen können. Vielleicht der spannendere Teil Ihrer Frage noch, der zweite Teil, was ist zu befürchten? Und da, denke ich, steht uns nichts Gutes aus. Es ist ja so, dass es einige selbstbesoffene und größenwahnsinnige Menschen gibt, die von einem Great Reset sprechen und die ganze Art, wie wir leben, transformieren wollen, die große Transformation. Und ich denke, da wird noch vieles versucht werden an Zwangsmaßnahmen. Wir erleben ja jetzt im Moment die Diskussion, dass man Menschen diktieren möchte, wie sie zu heizen haben, wie oft sie zu duschen haben, ob sie einen Waschlappen benutzen oder. Und diese Lust am Bevormunden, die wird sicherlich noch weitergehen. Und das Einzige, was hilft, ist, ganz ehrlich, auch der Druck der Straße, dass die Menschen sich das nicht gefallen lassen, dem System Sand ins Getriebe streuen und sich auch gegen Willkür wehren. Und es wird immer engagierte Rechtsanwälte geben in ganz Deutschland, in ganz Europa, die diesen Menschen auch helfen werden.
Wenn ich unterwegs bin, dann bin ich das gerne, so ist es und so war es immer schon. Auf der Bühne kann ich atmen, da fühle ich mich sicher. Ich spüre es jeden Abend beim ersten Ton. Doch seit du auf der Welt bist, ist der Weg manchmal steiler. Alle Straßen führen plötzlich nur zu dir. Glück ist eine Bürde, ohne wäre ich leichter. Mein Übergepäck kam über Nacht zu mir. Oh, du kamst über Nacht zu mir. Und nun sitz ich zu Hause und schau aus dem Fenster, während die Farben verblassen kurz nach vier. Mir ist ein bisschen komisch, ich möchte dich halten, bevor ich dich wieder verliere. Oh, dich wieder verliere.
Ja, wunderbares Interview. Jetzt habe ich ja den ersten Teil gehört. Ich bin tatsächlich gespannt auf den zweiten Teil. Willst du uns noch was erzählen?
Ja, kann da auch gespannt sein, weil es ist auch etwas persönlicher wird es nicht. Es ist ein sachliches Gespräch. Ich finde es also spannend, dass wir so alle paar Wochen neue Leute kennenlernen. Und bei Kay war es ja so, das ist ja ein lustiges Interview. Und aber auch geht es in die Tiefe. Das mit Stefan Koslowski ist ein sehr sachliches Interview. Jedoch geht es im zweiten Teil, aber das hören wir dann natürlich dann erst nächste Woche, ja, um etwas Privates von mir, aber nur ein bisschen. Na, so viel darf ich verraten.
Ja, ich muss auch sagen, wir sind diese Woche fehlerfrei bis dato. Das heißt, wir werden tatsächlich seit langem mal wieder Dienstag erscheinen. Letzte Woche habe ich es verhunzt, die Woche davor war es unser Gast, der was verhunzt hat. Die Woche davor hast du es verhunzt.
Ja.
Aber die Pleite, Pech und Pannen. Serie nimmt langsam ihr Ende. Wobei ich sagen muss, wir sind thematisch immer gut damit gefahren, dass es verhunzt wurde, weil die Themen besser wurden am Tag danach.
Ja, das Ding ist, ich glaube, unser Geheimnis ist, dass wir uns einfach nur einmal die Woche treffen und sonst wenig sprechen. Das ist eigentlich jetzt ein bisschen hart, aber ist es, glaube ich, so. Und ich habe mich daran erinnert, ich glaube, Harald Schmidt war das. Und er wurde mal gefragt, der Kölner, meine Güte. 1000 Leute sagen jetzt, sag mal den Namen, Manuel Andrack.
Ja, wenn du...
Manuel Andrack, ah, genau. Schön. Und dann hat er, ja, seid ihr eigentlich befreundet? Und er meinte, nö, nicht so wirklich. Und das ist auch gut so, weil dann sind die Themen einfach frisch, wenn man halt dann einmal die Woche, oder in dem Fall war es ja ein bisschen öfter, aber jetzt bei uns jetzt einmal die Woche, wir reden ja vorher gar nicht über die Themen. Wir machen die Themen... Ja, uns natürlich Gedanken, jeder für sich. Dann wird davor ein bisschen drüber gesprochen, welche Themen wer behandelt. Aber wir haben sie vorher überhaupt noch nicht angefasst. Und das ist sehr gut.
Wenn wir uns treffen, dann mal in Twitter Spaces. Und das ist ja auch relativ selten. Meistens verlässt du die, wenn ich reinkomme. Ich habe auch langsam das Gefühl, dass ich hier geghostet werde.
Liegt nur an dir.
Ja, davon gehe ich aus. Aber das bin ich gewohnt. Ich kann damit umgehen. Breite Brust und so. Kommen wir zum nächsten Thema.
Ja.
Und das ist ja auch ein bisschen mit breite Brust zu verbinden. Denn eine Studie hat ergeben, junge Männer... verfolgen dasselbe Rollenbild, also ein traditionelles Rollenbild, kann man gar sagen. Also der Mann als Verdiener in der Familie, die Frau als, ja nicht als Entscheiderin, bestenfalls als Ratgeber. Tatsächlich das Rollenmodell, das ich auch verfolge. Allerdings, und jetzt kommen die Schockzahlen aus dieser Studie, 33% gaben an, es sei okay, wenn man im Streit oder wenn im Streit mal die Hand ausrutsche, ist meiner Meinung nach diskussionswürdig. 34% seien schon mal handgreiflich geworden. Ich find übrigens geil, dass 33% das okay finden und 34% das gemacht haben, aber davon völlig unabhängig. Das ist etwas, das ich nicht tun würde, denn wem die Hand ausrutschen muss, dem fehlt es an Dominanz in Körpersprache und Vokabular. Allerdings sehe ich die anderen Punkte, also den Mann als Anker, den Mann als fester Punkt in der Beziehung. Aber ich werde jetzt einfach mal fragen, Julian,
ja.
Was glaubst du, woran liegt das, dass die Jugend wieder so ein traditionelles Rollenbild hat? Kannst du dir das vorstellen?
Ich kann mir das vorstellen, relativ einfach, weil wir in diesem Bund Deutschland über 2 Jahrzehnte mittlerweile, ist es ja so, uns immer wieder erklärt wurde von Medien, Teilen auch von Politik, ja, dass wir diese Kinder und dass man dann halt dann auch so das alles so traditionell macht, das passt ja alles nicht mehr. Ich habe, glaube ich, in den letzten 10 Jahren 15 Unfreiwillige, waren es alle leider, weil ich sehr viel Hörfunk höre, waren es immer so Themen wie die Patchwork-Familie. Ja, das ist halt das Ideal aller Zeiten. Ne, also der Mann bringt 7 Kinder mit und die Frau 18 oder 2 oder 3, keine Ahnung. Und das ist noch immer alles ganz super und so. Ja, und da gibt es natürlich auch die Regenbogenfamilien, die darf man auch nicht vergessen. Ne, das läuft alles auch immer ganz toll und so weiter. Ich glaube, dass viele Jugendliche, darf ich das Wort sagen, Cis-Männer, ja, ich sag's hier einfach.
ich möchte sowas hier nicht hören. Wir waren ja letztens im Space da mit dieser Transe. Ich habe die Hälfte der Worte nicht verstanden. Bitte benutzt Worte, die ich kenne. Ich habe noch nicht den deutschen Irrsinnigkeitsduden gekauft und bin da nicht ganz auf Stand. Ich lerne gerade Bulgarisch und kann nicht auch noch Deutsch neu lernen.
Was heißt denn Cis-Mann auf Bulgarisch?
Ich glaube nicht, dass es dafür ein Wort im Bulgarischen gibt, was einer der Gründe dafür ist, dass ich hier bin.
Ja, aber dazu. Ich kann mir vorstellen, oder dass viele Heterosexuelle, bestimmt auch ein paar Schwule, einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen Kram haben. Oder schon, ich meine, warum ist man denn heterosexuell? Naja, ist halt mal so. Warum ist denn schwul? Ist halt mal eben genauso. Deswegen haben die Leute genau die gleichen Bedürfnisse. Und ich glaube, dass diese mediale Bestrahlung so schlimm und so irrsinnig sie war, viele Leute einfach gestört hat. Und dann sagen sie, nö, also eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm, das traditionelle Bild. Das gilt immer so. Tradition ist in jedem anderen Land außer Deutschland was Gutes. In Deutschland ist man immer stolz auf die Tradition, aber auch nach 45, der Rest ist immer ein bisschen blöd gelaufen. Aber im Wesentlichen glaube ich schon, dass diese Leute einfach sagen, hey, dann wohnen wir halt zusammen. Und deswegen ist für mich das überhaupt keine Überraschung. Im Gegenteil, es hätte viel früher kommen sollen.
Ich muss an dieser Stelle sagen, hier merkt man ganz deutlich, was du eben gesagt hast. Und zwar, wir sprechen uns vorher nicht ab, weil ich diese These spannend finde, auch gut, richtig gut. Und ich glaube, die macht einen Teil aus. Aber meine Begründung dafür ist Fachkräfte. Also gerade was das Frauenschlagen angeht, das ist ein Fachkräfteding. Was bei Fachkräften ja auch gar nicht negativ ausgelegt wird. Das gehört halt zum Alltag. Stehst auf, trinkst einen Kaffee, gehst auf Klo, schlägst deine Frau, trinkst noch einen Kaffee, rauchst vielleicht eine Zigarette, wie sich das halt gehört. Und überhaupt das ist ja etwas, das ich immer bei den Deutschen bemängel. Und gerade bei den deutschen Männern sind sehr gut darin geworden, sich selbst zu bemitleiden, weil sie keine Frau bekommen, weil sie hier verdrängt werden, weil man sie nicht hört, weil sie der Meinung sind, sie dürfen was nicht sagen. Und viele Dinge kann man hier auch nicht schadfrei sagen, das will ich gar nicht unterm Scheffel stellen. Aber es fehlt halt die breite männliche Brust, die fehlt einfach. Und Migranten bringen die mit in der Regel, das ist einfach so. Die kommen, ich meine, die sind hier, was machen die hier aus in Deutschland? 10-12% irgendwie sowas? Nee, glaube ich nicht mal offiziell. Und die treten auf, als hätten sie hier die Hoheit gepachtet. Warum machen die das? Ja, weil die irgendwo Testosteron haben, die haben dickere Eier. Und ich plädiere ja schon seit Jahren darauf, dass der deutsche Mann wieder dahin kommt. Und der nächste Punkt, diese Art von Maskulinität, diese Art von sicherer Hafen, sicherer Anker, ich entscheide rechts oder links, das zieht Frauen an. Und ja, viele Menschen oder ja, viele, viele Deutsche gucken dann halt in die Röhre, weil sie denken, wenn sie nur immer lieb und nett genug sind, wird die Frau schon kommen, aber dann landen sie in der Friendzone, während sie Ali aus dem McFit wegballert. Und ja, ich sage, diese Studie kommt durch Zuwanderung zustande. Nicht, weil der Deutsche auf einmal seinen Penis entdeckt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja gut, dann würde ich gerne fragen, was ist denn überhaupt ein Penis? Kann es nicht sein, dass meine Frau einen Penis tragen kann? Okay, das am Rande. Oh Gott, ich komme nicht mehr raus. Dieser Kirchentag hat mich traumatisiert. Aber das, nee, es geht um das Thema. Und ja, ich kann mir das vorstellen, wenn du gerade sagst, das hat was mit Zuwanderung zu tun, mit unseren Goldstücken, die ja in mannigfaltiger Zahl nach Deutschland kamen in 2015. Ja, es kam ja nur, also es kam ja nur was Gutes. Also, es gibt, ich glaube, wie war das Frau Kirchentag? Wie hieße denn die betrunkene evangelische geistliche
Geisterfahrerin.
ja, wie hieß sie denn, die
Ich weiß auch nicht mehr,
Pastorin?
wie sie hieß.
Ja,
Ja, ich weiß aber, wen du meinst. Ja,
ist
ja.
immer gut, wenn wir wissen, wovon wir sprechen. So meint das übrigens meistens so. Jeder weiß den Namen, aber keiner spricht drüber. Käsmann heißt sie. Gott sei Dank komme ich noch drauf. Sie hat doch mal gesagt, in Afghanistan gibt es nichts Gutes. Das war so ein Zitat. Sie meint natürlich den Krieg. Und ja, vielleicht ist das so ähnlich. Vielleicht kommt auch aus Afghanistan nichts Gutes. Das weiß ich wahrscheinlich nicht. Im herrschenden Vergleich möglicherweise dann doch. Oder vielleicht, ja, vielleicht könnte es sein, dass da vielleicht nicht die allerbesten Menschen aller Zeiten kommen. Du hast gesagt, sie haben wenigstens noch die Männlichkeit gepachtet. Das würde ich auf jeden Fall zustimmen. Sie haben eine Art von archaisches Bild. Man könnte auch sagen, patriarchales Bild. Das nehmen sie mit. Und das wollen sie ausbreiten und treffen dann natürlich auf den Kulturschock.
Ja, also es gibt ja eine Zone zwischen, ich finde es okay, meine Frau zu schlagen oder ich schlage meine Frau und ich bin der Mann, der sagt, wo es lang geht. Also als wir nach Bulgarien ausgewandert sind zum Beispiel, hat meine Schwiegermutter meiner Frau eingeredet, das Haus in Deutschland sollen wir nicht verkaufen, da einfach weiter den Abtrag zahlen, falls wir zurückkommen. Ich habe gesagt, verkaufen wird sowieso enteignet, also verkaufen, bevor es nichts mehr wert ist. Ich habe recht behalten. Meine Frau ist heute dankbar, dass ich das Ruder in der Hand habe. Als wir nach Bulgarien gegangen sind, und meine Frau, natürlich, Frauen sind ängstlicher, Frauen sind weniger risikobereit und das ist auch in Ordnung so. Die ankern ja auch den Mann, der ja oft blind in eine Situation hereinläuft und zwingt ihn nochmal zu überdenken. Aber ich habe gesagt, wir gehen nach Bulgarien. Ja, und dann, Deutschland wird halt nicht besser. Jetzt haben wir auch innerhalb der Europäischen Union, wo ich ja immer noch drin bin, aber in Frankreich haben wir ja die Fachkraft gehabt, die da in Kinderwegen sticht und so. Und meine Frau hat letztens mir gesagt, also ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass wir hier sind, wo es so einen Kram nicht gibt. Und das ist halt das, was deutsche Männer nicht mehr so können, weil man es ihnen auch abtrainiert hat. Wir könnten uns jetzt lange über Testosteronspiegel unterhalten und wie da die Norm Jahr für Jahr abgesenkt wird, noch krasser als beim Diabetes. Ich will damit nur einmal sagen, wenn uns die Zuwanderung was Gutes liefert, dann ist es auf jeden Fall in Teilen das Männerbild, das Zuwanderer präsentieren und das Deutsche verlernt haben, in weiten Teilen zu präsentieren, wo man vielleicht sich hier und da mal was abgucken sollte.
Oh, das
Und
weiß ich
aber
gar
der,
nicht. Ey.
findest
Ernsthaft?
du nicht?
Nee, also da muss ich mal eingrätschen hier. Ich muss mal Gegenrede hier. Ne? Ist ja so, in Twitter Spaces heißt es ja immer, wie die Leute, die den Twitter Space nicht kennen, man muss ja immer Gegenrede halten. Ja, ich hebe gerade die
Ja.
Hand und ich würde gerne Gegenrede halten, ja auch in diesem Podcast. Ich weiß gar nicht wirklich, also dass die deutschen Männer so verweichlicht werden und brauchen dann Nachhilfekunde von irgendwelchen Menschen, die dann aus Ländern kommen, wo die Frau 2 bis 3 Meter hinter demjenigen läuft. Also ich glaube nicht, dass das das gewünschte, erwünschte Mann- und Frau-Bild ist. Meins ist auf jeden Fall gar nicht. Also da muss ich mir maximal distanzieren, ist alle Offenheit.
Ja, also du nimmst ja jetzt immer die vollkommen verqueren,
Das ist mein Job.
die vollkommen verqueren Punkte aus dem. Also ich befürworte natürlich auch nicht alles im Verhalten. Wie gesagt, das mit den Frauen schlagen, dass die Frau weit hinterhergehen muss, dass die Tochter schon so erzogen ist, dass oder erzogen wird, dass sie nichts ist. Das lehne ich alles ab. Aber es sind doch Elemente, maskuline Elemente drin, die zum Beispiel mein guter Freund, jetzt kann ich auch mal ein bisschen Name-Dropping machen, Maximilian Pütz unterrichtet ja Männer darin, eben so ein bisschen männlicher zu sein, maskuliner zu sein. Das sind oft Männer nach seiner eigenen Aussage, und das kann man ihm auch gut glauben, die eigentlich die ein gutes Einkommen haben, die auch nicht scheiße aussehen, aber wo es einfach an dieser Art fehlt, an diesem Lifestyle und auch an diesem Auftreten, dieses selbstbewusste Auftreten. Das ist ja in Deutschland schon eh und je so. Wir haben das ja insgesamt drinnen. Da gibt es das in der Wirtschaft. Ich weiß nicht, wie es im Zivilen ist. In der Wirtschaft gibt es so das amerikanische Modell, das englische Modell und das deutsche Modell. Aber das amerikanische Modell ist, ich weiß nicht, wie es ausfällt, aber ich sage, wird geil. Der Amerikaner sagt, das wird geil. Das ist ja auch das Donald Trump-Prinzip. Great, make America great again und so. Immer, das wird großartig. Ganz, 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 ganz fabulöse Wörter. Der Engländer ist ziemlich neutral. Der sieht sich was an, schätzt das ein und sagt, so wird es wahrscheinlich. Und der Deutsche, der sieht sich was an, schätzt das ein und nimmt dann noch so 6 bis 10 Punkte runter aus seinem Selbstbewusstsein, aus dem, was er wirklich als Ergebnis einschätzt, um im Nachhinein nicht im Minus zu landen. Und da muss man irgendwie von wegkommen, wenn die Deutschen wenigstens das englische Modell hätten, so wie, ich bin in Ordnung als Mann und nicht, tut mir leid, ich bin ein Mann und es tut mir leid, dass ich einen Paarungstrieb habe und es tut mir leid, dass ich dich jetzt ansprechen möchte oder so. Das sind Dinge, die bei Männern fehlen und die haben Fachkräfte einfach nicht. Fachkräfte gehen los, die quatschen dich an, wenn du nicht reagierst. Ja, meist beleidigen sie dich, das ist nicht cool, aber, oder beleidigen sie dann die Frauen, was nicht cool ist, aber so dieser Mut zum Ansprechen, der fehlt in Deutschland schon so elementar, dass ich da ganz klar sagen muss, es gibt kleine Punkte, die man sich abgucken kann.
Na gut, okay, dann habe ich das, mein Lernziel erreicht, aber ich würde immer darauf eingehen. Ich meine, ich kenne diesen Maximilian Pütz nicht. Ich habe ihn einmal gesehen damals im Stream mit Oliver Flash und dachte mir, was stimmt mit dem nicht? Also, dass Männer irgendwie Nachhilfe brauchen, wo ich mir denke, meine Güte, also das ist das dringendste Problem aller Zeiten, dass man die Männlichkeit in Deutschland sucht. Mein Gott, eure Männlichkeit hängt unter euren Eiern. Ja, also man geht doch mal raus, hat mal ein bisschen hier selbstbewusst und so weiter. Ich bin so weinerlich und so weiter. Diese Art von Weinerlichkeit, die geht man auch komplett gegen den Strich, meine Güte. Oh, die Männlichkeit ist halt, ja klar ist die Männlichkeit bei ein paar Leuten weg. Könnte auch sein, dass sie einfach mal unmännlich sind oder einfach keinen Bock drauf haben oder vielleicht dich auch unterbuttern, vielleicht haben sie auch kein Selbstbewusstsein und so weiter. Dann kommt dann wahrscheinlich dieser Maximilian Pütz daher mit Musa und so weiter. Bestimmt sehr erfolgreich. Naja, ich lehne das im Wesentlichen ab. Aber schönes Thema, würde ich auch sagen.
Ja, also erstens, Plütz ist ein super Typ, für den lege ich meine Hand ins Feuer. Und ich werde ihn irgendwann mal hier in die Sendung holen.
Ich freue mich drauf.
Kann er mal grob erklären, was er macht. Also es ist auch wirklich ein feiner Kerl. Also wenn wir so Dating, Coaching, Love, also Flirt und Dating Coach hören, dann haben wir oft so ein verzehres Bild von so einem schleimigen Zuhältertypen. Ist er aber gar nicht, überhaupt nicht. Der macht einen super Job, hat auch sehr gute Bücher geschrieben. Und wie gesagt, ich schätze ihn auch menschlich sehr, macht auch viel politische Arbeit, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Worum es jetzt gehen soll, ist Europas wichtigster Mann. Und ja, Julian, du als Jude musst jetzt im Grunde einen Schritt zurücktreten, wenn wir ganz ehrlich sind, denn es gibt neue Juden,
ja,
und Europas wichtigster Mann wird uns erklären, oder wir werden in Europas wichtigster Mann erfahren, wer die neuen Juden sind. Bernd macht Holocaust-Vergleiche. Bernd fühlt sich verfolgt. Und zwar mit identischer Stärke, mit dem Ausmaß und derselbigen Inbrunst, wie es einst den Juden im Land erging. Exakt genauso. Wir alle kennen die Tagebücher von Anne Frank. Ja?
Papa, meinst du Björns Hücke?
Nein, mein Sohn, der heißt Björn. Es geht um Bert Schreyer von den Grünen. Dieser stellte fest, dass das Leben als Grüner in Deutschland, also das Leben mit absoluter medialer Unterstützung, der Nase am Steuerkrug, mit der Familie im Ministerium, als am meisten fliegende Partei und die Partei, die am meisten verbieten will, dem Leben von zum Beispiel Anne Frank bis aufs Haar gleicht. Einmal gedreht heißt das, das größte Problem der Juden während des Holocaust war Kommentare im Internet. Nun hören Sie die Worte Bernds. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich habe mir mal die Flut an Kommentare von sogenannten bürgerlichen, konservativen und rechtsextremen Meinungen angesehen. Obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen, so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien sie die neuen Juden, die ausgemerzt werden müssen, Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen. Das ist auch ihre Tat und Verantwortung, @Markus Söder, @Aiwang, @Friedrich Merz und @Bild sowie @Welt. Wir alle kennen die Szene aus Schindlers Liste, in der der KZ-Leiter aufsteht und mit seiner Tastatur im Nacken Gymnastikübungen auf seinem Balkon macht. Anschließend setzt er sich seelenruhig, ohne die geringste Gefühlsregung, hin und setzt einen Tweet ab. Jetzt mal im Ernst, was hatte der Grüne vor? Nun, in der Opferpyramide befindet er sich ganz unten. Das heißt, weiß, männlich, hetero, ohne Glauben, der politisch als Minderheit ausgenutzt werden kann. Das Ziel seines Tweets war es, ohne Lippenstift und Kleid eine höhere Position in der Opferpyramide einzunehmen. Er ist gescheitert. Auch Safsar Shevli erklärte einst, die Moslems sind die neuen Juden in Deutschland. Da Moslems in der Opferpyramide über den Juden stehen, geht das problemlos und auch ohne Konsequenzen. Moslems bilden die größere Wählergruppe ab und sind damit den Juden zu bevorzugen aus politischer Sicht. Aber heute geht es nicht um Safsan, es geht um Bernd. Und Bernd hat uns gezeigt, und deshalb ist er auch Europas wichtigster Mann, dass die Geschichtsbücher Deutschlands maßlos übertrieben sind. Mir bleibt nur ein Lachen, dass Menschen, die an der Opferpyramide, und das sind insbesondere die Grünen, mitarbeiten, ihr eigenes Werk nicht begreifen. Damit zurück ins Studio.
Gut, das war Europas wichtigster Mann. Freut mich sehr, dass jetzt klargestellt ist, dass neben Safsan Shevlis neuen Juden, was ja die Moslems sind, jetzt noch eine neue Gruppe Juden gibt, was die Grüne Partei ist. Also es gibt anscheinend viele neue Juden, nur die Juden sind nicht die neuen Juden, ihr seid die alten Juden und deshalb eigentlich nicht mehr zu beachten. Und ja, nicht Palästina, ganz im Gegenteil, Israel galt es ja auszulöschen, so ist die Marschrichtung der Regierung, so ist die Marschrichtung der Grünen und damit sind wir einverstanden, oder?
Ich finde es hervorragend, dass so eine Kreisparteitagspenunze so etwas zutage treten darf und es passiert ja nichts. Ja, man kann offenkundig alles über Juden sagen. Übrigens hat das auch mal Gesine Schwan gemacht, die mehrfach versucht hatte, erfolglos übrigens Bundespräsidentin zu werden, hat es auch mal in einer Sendung gesagt, die neuen Juden sind die Muslime, Zitat. Wo ich mir denke, da gab es übrigens gar keinen Aufschrei, ist mir jetzt gerade eingefallen, als ich das gehört hatte, da gab es gar keinen Aufschrei. Offensichtlich ist alles erlaubt, was möglich ist. Außer man ist natürlich rechts, das darf natürlich nicht sein. Also, würde ich das jetzt sagen, gut, bei mir geht's auch, aber willst du das sagen oder Beatrix von Storch? Naja, dann.
Also ich glaube tatsächlich, dass du auf die Fresse kriegen würdest sogar, wenn du sowas, selbst wenn du sowas schreiben würdest wie die Juden sind die neuen Juden. Ich glaube, selbst dann würde man dir irgendwie Antisemitismus andichten. Sie sind ja...
Das ist dann...
Ja. Also kreatives genau. Schreiben haben die alle eine Eins. Das muss man denen einfach lassen. Die haben sie auch verdient. Es geht ja gar nicht mehr. Es geht ja gar nicht mehr um Fakten. Man weiß, Antisemitismus ist schlecht geframed, außer die letzte Generation oder Fridays for Futures oder Muslime machen das. Dann ist das gar nicht so gemeint oder ist eine Minderheit oder nicht beachtenswert. Lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir weg vom Judentum. Wir haben ja schon mal die Kritik bekommen, dass wir zu viel über Schwule und Juden reden. Ich bin der Meinung, ja, da muss man aber hochsensibel sein, weil ich persönlich, na gut, beim Thema Israel bin ich absolut auf deiner Seite, also absolut auf der Seite der Juden. Beim Thema Schwul bin ich ziemlich außen vor. Ich gehöre nicht in die Gruppe, habe mit der Gruppe nicht viel zu tun und bin aber, ich wollte gerade sagen, neugierig, aber bin aber...
Das klingt
ja gut. Viele Dinge erschließen sich mir noch nicht, wie das da funktioniert. Ich schäme mich aber immer noch ein bisschen bei manchen Dingen zu fragen. Ist ja auch egal.
Aber kannst du dich noch erinnern, als Marcel Goldhammer in dem Stream war, wo du auch warst?
Nein, ich weiß gar nicht, wer Marcel Goldhammer ist.
Ach so, weißt du gar nicht. Also, der war doch mal im Stream gemeinsam mit mir und mit Oliver Flash. Der kam etwas später rein. Und Marcel Goldhammer ist Jude, AfD-Mitglied in Neukölln.
Ja.
Der mit diesem Film.
Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich, ja.
Und er war sehr charmant zu dir. Ich sag's mal so.
Ja, er hat mich auch hinterher gesagt, er hat mich auch hinterher gefragt, ob ich auf derselben Welle surfe. Das musste ich natürlich ablehnen, aber war ein sehr, sehr netter junger Mann, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, ist der Film schon raus? Habe ich ein bisschen aus den Augen verloren eigentlich?
Der ist schon raus, ja.
Hast du ihn gesehen?
Nee, leider nicht.
Okay, müssen wir uns mal vornehmen, kann man den auch mal besprechen eigentlich, weil das ja hochspannend ist. Ja, eventuell ist es hochspannend, wir müssen den Film halt erst sehen. Aber wir wollen bei Filmen bleiben. Boah, bin ich gut in Überleitung, das ist unglaublich.
Da, so geht man nicht.
Ist echt so. Ariel, die schwarze Meerjungfrau, ist ja nun in den Kinos. Disney hat sich entschieden, ja, die Hautfarbe von Ariel dem Vogue-Zeitgeist anzupassen. Und man dachte sich, das käme gut an. Nachdem man bereits mit Lightyear, der Version von Buzz Lightyear, der damals gesprochen wurde, vom unglaublichen, von mir geliebten und vergötterten Tim Allen gesprochen wurde. Jetzt wird er von Chris Evans gesprochen. man hat sich überlegt, was wir in diesem Film, was wir bei diesem Astronautenfilm, was wir Buzz Lightyear andichten müssen, ist einmal ein Kätzchen, das sehr niedlich ist. Das braucht man heute überall. Star Wars hat das, alle haben irgendwie ein Wesen dabei, das man als Kuscheltier verkaufen kann, sollte der Film ein kommerzieller Erfolg werden. Was sie aber auch brauchen, ist natürlich eine schwarze Lesbe. Ganz, ganz wichtig. So war es bei Lightyear und bei Ariel. Ich habe den Film nicht gesehen, ich werde ihn auch nie sehen. Weiß auch nicht, ob Ariel jetzt eine Lesbe ist. Ich glaube aber, dass der männliche Protagonist nach wie vor ein Cis-Mann ist. Und Ariel ist aber schwarz geworden. Und ich habe eine schwarze Frau. Ich nehme mir das also einfach mal raus. Ich sage einfach, die Frau ist unglaublich hässlich. Die hat ein unglaublich fieses Gesicht. Ich finde die kein bisschen schön. Und Ariel war ja immer so dieser Inbegriff von Schönheit. Annabelle Schunke, die ja letzte Woche den Titel Europas wichtigster Mann gewonnen hat, hat auch kritisiert, dass Rothaarige rausgenommen sind. Aber man hat sie tatsächlich auch rothaarig dargestellt. Es sieht alles ein bisschen nach asozialer Ghetto-Bitch aus, wie ich finde. Und vieles funktioniert halt auch nicht im Real Life. Aber die Filmkritiker haben einen Grund gefunden, warum der Film nicht funktioniert. Und da möchte ich dich jetzt einmal fragen, Julian, wer ist der Schuldige dafür, dass der Film nicht funktioniert? Denn er scheitert an den Kinokassen, gerade in Deutschland, wo ich wieder stolz Monat, ich bin sehr stolz auf euch Deutschland. In Deutschland scheitert er ganz besonders. Woran liegt es? Woran kann es liegen?
Erstmal könnte es sein, dass es eine großartige Konkurrenz gibt im Kinderfilm, nämlich neue Asterix- und Obelix-Filme. Das mag sein, aber es könnte auch sein, dass die Geschichte einfach nochmal in Schwarz erzählt würde. Man hat ja früher gesagt, dasselbe in Grün ist auch langweilig und auch dasselbe in Schwarz ist auch nicht besser. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt doch den neuen heißen Scheiß geben sollte, dass jetzt Ariel schwarz sein sollte. Ich habe mich ja gewundert, ich war ja so ein bisschen, also Marvel-Fan wäre viel zu viel gesagt, aber ich habe mir so ein paar Comics mal gekauft und dann war Captain America auch mal plötzlich schwarz. Habe mich auch gefragt, warum, aber das war halt schwarz und gut, dachte ich mir, naja gut, macht ja nichts. Hat auch keinen gestört, aber ich warte auch drauf, dass Captain America schwarz wird und ich warte auch drauf tatsächlich, dass Adolf Hitler ein rollstuhlfahrender, non-binärer Asiate ist.
Okay, jetzt.
Ja, das ist, ich glaube, dann der Höhepunkt.
Ich werde jetzt ein bisschen vom Thema abweichen, weil du als Jude musst das unbedingt wissen. Captain America ist ja damals tatsächlich von jüdischen, ich glaube, es war ein jüdischer Comiczeichner entwickelt worden. Und dann von Marvel, ja ich sag mal, gekauft worden. Und der hat aber auch die ersten Comicbücher zu Captain America entwickelt. Und Captain America ist ja im System der Amerikaner, der die Nazis bekämpft. Die Nazis erscheinen im Captain America-Universum in Form von Hydra, eine Unterorganisation der Nazis. Anführer der Hydra ist Red Skull. Und wir haben tatsächlich jetzt auch im filmischen Universum einen schwarzen Captain America, Chris Evans hat abgedankt, wird auch langsam ein bisschen alt und so. Ich finde den nicht cool. Aber in den Comics ist es tatsächlich so, und das hat auch einen riesen Shitstorm ausgelöst, wo ich wieder sehr, sehr stolz auf die Amerikaner bin, Captain America ist Teil von Hydra. Das heißt, der die ganze Zeit die Nazis bekämpft hat, ist jetzt selber einer. Und damit hat man das jüdische Andenken der Schöpfer von Captain America in den Dreck gezogen. Und dafür hat Marvel richtig heftig auf die Fresse bekommen in den USA. Das ist mein Comic-Liebhaber-Wissen. Zurück zu Ariel. Einer der Punkte, die du genannt hast, war brandrichtig. Und zwar, also zumindest aus Sicht der Mainstream-Presse, es gibt harte Konkurrenz auf dem Kinomarkt. Und das ist aber nicht Asterix und Obelix, was ich schade finde, weil ich die alten Sachen von Asterix und Obelix auch mag. Aber es ist Mario, der Mario-Film. Ich habe ihn gesehen mit meinen Kindern. Ich finde ihn auch gut, kann man durchaus gucken. Viel Nostalgie und so. Und relativ wenig Wokeness, obwohl sie sich natürlich nicht verkneifen konnten, Luigi zur Prinzessin zu machen. Also Luigi muss gerettet werden und die Prinzessin wird zu Luigi und kämpft an der Seite von Mario, um dann Luigi in Form der Prinzessin zu befreien. Das hat man sich nicht nehmen lassen, aber ansonsten ist er ziemlich unvogue. Bei Ariel hat man aber noch einen Hauptschuldigen gefunden. Und dieser Hauptschuldige ist ja im Grunde verantwortlich für alles, was schiefläuft, der Klimawandel.
Oh, ja. Auch das noch.
Das musste dir halt auch erstmal zusammenreimen. Deshalb waren wir eben so großartig beim kreativen Schreiben. Es ist tatsächlich so, es ist zu heiß, um ins Kino zu gehen in Deutschland. Deshalb gehen die Deutschen nicht zur schwarzen Ariel. Es kann nichts damit zu tun haben, dass vorher tausendmal gesagt wurde, wir wollen keine schwarze Ariel, wir wollen diesen Scheiß nicht. Es kann nichts damit zu tun haben, dass Lightyear gescheitert ist. Es kann nichts damit zu tun haben, dass die Leute die Fresse voll haben von dieser Agenda. Nein, es ist zu heiß, um ins Kino zu gehen. Diesen Sommer aber nur, die letzten Jahre war es nicht so. Das ist jetzt ein Alleinstellungsmerkmal 2023. Und da freue ich mich, weil ja auch die letztjährige Schwimmbadsaison, da war ja auch nicht, ich sag mal, Einwanderung schuld, sondern ebenfalls der Klimawandel. Und ich muss sagen, ich bin immer sehr erfreut, wenn ich lesen darf, wie kreativ die Presse es schafft, den Klimawandel für einfach alles verantwortlich zu machen. Geht es dir da ähnlich?
Ja, ich finde das faszinierend und zugleich auch merkwürdig, weil wenn es denn so warm ist, völlig überraschend, es ist im Sommer warm, das gab es ja früher gar nicht. Im Sommer war es früher ganz kalt, aber jetzt ist es aufgrund des Klimawandels im Sommer warm in Deutschland, bestimmt auch in Bulgarien. Bitter warm, ja, und dann, was macht man denn, wenn es so warm ist? Also ich habe mir das mal so gedacht, ist doch mal eine gute Idee, ins Kino zu gehen, weil da ist das klimatisiert, ne? Da ist doch irgendwie nicht so warm. Also allein vom Prinzip her gibt es zwei Gebäude oder zwei Einrichtungen, wo ich die sofort bei unglaublicher Hitze von fast 26 Grad, muss
ich mal vorstellen. Ja, das ist eine rote Karte, und was auch viele nicht wissen, in Deutschland, die physikalischen Gesetze sowie die biologischen Gesetze, was wir ja am Anfang hatten, die zählen ja in Deutschland nicht. Also überall anders auf der Welt verdampft Wasser ab 100 Grad, außer Oberflächenwasser, das ist mir ganz klar. Da müssen wir in die inneren Molekülstruktur gehen. Ist höhere Physik, will ich gar nicht drauf eingehen, aber ich weiß diesen Aspekt insbesondere. Aber in allen anderen Ländern auf der Welt ist es tatsächlich so, dass Wasser ab 100 Grad verdampft. In Deutschland beginnt es, glaube ich, so bei 26 Grad.
Das ist so. Und tatsächlich so. Das ist ja Physik und das ist ja logisch. Ne? Mhm. Also von daher ist ja völlig klar, in Deutschland ticken ja nicht nur die Uhren anders, sondern auch die Physik. Ja, es gibt eine deutsche Physik, im Wesentlichen ist sie dann anders. Aber was ich noch sagen möchte, was ich sagen wollte, also wenn es so warm ist, was es ja noch nicht ist, also es wird ja mal wärmer, vielleicht, wahrscheinlich liegt es auch am Klimawandel, dann gibt es zwei. Ja, gibt es wahrscheinlich zwei Gebäude, das erste hatte ich genannt, also ein Kino, und das zweite ist eine Kirche. Ja, also bei 35 Grad in so eine Kathedrale zu gehen, das ist schon mal sehr schön. Und das Argument, dass der Klimawandel oder diese immense Hitze schuld sei an den mangelnden Kinobesuchern, das ist ja wirklich so absurd.
Ja.
Also, das fällt mir gar nicht mal ein.
Die 26 Grad dieses Jahr ballern natürlich auch viel mehr als die Temperatur, die wir in den vorigen Jahren hatten. Das wissen ja viele nicht, weil da gibt es auch keine regelrechte, keine grundlegende Begründung für. Das wird einfach gesagt. Also die 26 Grad dieses Jahr machen es quasi unmöglich, ins Kino zu gehen, außer in den Mario-Filmen. Weil da sind die Temperaturen anders. Man weiß es ja, Mario, kalt, wir kennen alle die Zusammenhänge. Die sind ganz offenkundig. Also die Zeitungen haben da unglaublich gute Recherche geleistet, kann nichts mit Wokeness zu tun haben. Und was ich auch gelesen habe, und das war tatsächlich wieder bei Annabelle Schunke, die ich ja im Großen und Ganzen für ihre Arbeit schätze, ein bisschen viel Distanzeritis, aber im Großen und Ganzen mag ich sie. Und ich habe gehört, sie haben sogar diesen französischen Koch rausgeschnitten, der Sebastian die Krabbe, die übrigens absolut beschissen aussieht im Real Action Live, wie auch immer man das nennt, Film, diesen französischen Koch, der war zu klischeehaft. Deshalb konnte man den nicht reinnehmen. Und das ist eine unglaublich coole Szene. Aber du kannst halt den Franzosen nicht mehr so klischeehaft darstellen bei Disney. Deshalb ist der auch raus.
Tja, am schlimmsten wird dann, wenn Ratatouille schwarz gemacht wird, dann wird der Koch auch rausgehen und dann gibt es gar keinen Film mehr, sondern nur Testbild. Ich glaube, das ist doch etwas, was die Woken am liebsten da haben. Hey, da kann nichts passieren. Ne? Wir haben einen Safe Space, oder was ich gelernt habe, einen Safer Space, weil es gibt keine Safe Spaces. Es gibt Safer Spaces. Ja, und wenn so ein Testbild ist, da kann ja gar nichts passieren.
Also ich glaube, die Real-Action-Verfilmung von Ratatouille ist Stuart Little. Oder war das eine Maus? Weiß ich gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Aber da darf halt mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Ist ja auch teilweise eher, ich habe Ratatouille nicht gesehen, aber ich weiß, dass er relativ viel kocht. Ich nehme an, dass er da teilweise auch kulturell aneignend kocht. Und das ist...
Bestimmt. Ja,
da darf man von ausgehen. Gut. Wir müssen jetzt auch zum Ende kommen, und das liegt natürlich nicht daran, dass wir keine Themen mehr haben oder nichts mehr zu sagen hätten, sondern der Klimawandel zwingt uns dazu. Bei mir,
leider.
Mein Laptop zeigt mir nämlich an, dass es einfach zu heiß ist Und ja, ich denke, bei dir wird es ähnlich sein.
Bei mir ist es genauso, nur schlimmer, weil ich in Deutschland bin.
Ja. Ja, ich sehe Julian jetzt gerade, wir sehen uns ja, ihr seht uns ja nicht, aber ich sehe Julian gerade, wie er verdampft. Also es ist unglaublich.
Das ist genauso. Ist man noch nie so heiß. Oh
Ja,
Gott,
ist so.
ja.
Wann wird es mal wieder richtig Sommer? War einfach ein populistischer Drecksong, der ja
Ja.
eine surreale Realität besungen hat, weil
Ja,
es doch nie.
aber
Ja?
das war auch ein Niederländer, ne? Deswegen
Ja, da, gut, aber
damals.
der war viel in Deutschland, vielleicht. Man weiß es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Kurzer Sinn, nicht kurzer Absinth. Lange Rede, kurzer Absinth.
Ja.
Bleibt wacker.
Nein, noch nicht ganz. Wir haben noch eine
Was?
Lernfrage vergessen.
Okay,
Unsere Lernfrage.
ich frage zuerst.
Ja.
Julian,
Das dachte ich mir.
was hast du in dieser Episode gelernt?
Ich bedanke mich für die Frage. Und ich muss sagen, ich habe gelernt, dass du gar nicht so schlecht bist im, oder überhaupt gar nicht schlecht, im Gegenteil, dass du gut bist im Interviewen. Das war nicht nur nicht schlecht, sondern hervorragend. Also
Das,
das war der erste Teil, das meine ich damit.
ja, das freut mich sehr, weil ich persönlich betrachte mich da immer noch kritisch. Ich sehe da Leute, die es wirklich gut können und naja gut, aber ich bin halt auch ein Deutscher, ich muss mich kritisch sehen. Ich habe tatsächlich eine Fülle an Informationen bekommen, an Dingen, die ich gelernt habe. Jetzt nichts, das mich komplett aus dem Leben reißt, was einfach daran liegt, dass ich die Videos von dir, die hochgeladen sind, schon vorher gelesen habe, mit den vielen Atheisten und den ja, Lesbenständen und den Lesben gestern, heute und morgen Ständen. Aber ich habe gelernt, dass der Kirchentag für den Arsch ist. Das ist meine Lektion, um wieder auf meinen proletariatischen Hintergrund zu kommen. Ich habe gelernt, der Kirchentag bietet nicht das, was er namentlich verspricht, sondern er bietet stattdessen eine Palette vielfältiger politischer, ideologischer Stände, Vorträge und Beiträge und natürlich auch Personen, was äußerst bedauerlich ist. Und dann möchte ich jetzt dir das Schlusswort überlassen, weil es einfach deins ist und ich fühle mich immer wie ein Raubkopierer, wenn ich das sage.
Das ist nicht nötig, aber trotzdem so. Bleibt wacker, bleibt heiter, bleibt wie ihr seid und bleibt
Bei den
bei den
Chronisten des
Chronisten.
Irrsinns. Ach scheiße, ich wollte es jetzt mal
Und
zusammen
so
sagen.
machen wir das. Nein, es war wunderschön, trotzdem.
Ich dachte, wir sind langsam so weit, dass wir duettmäßig auftreten und gut.
Ja, wenn wir so gut singen wie Luca Dingsbums, dann kannst du mich gleich erschießen.